Man kann verschiedene Motivationen unterstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Motivation jener, die die Leihmutter in Anspruch nehmen, relevant ist, um darüber zu entscheiden, ob die Leihmutter das machen darf oder nicht.
Das ändert nichts daran, dass diese Kinder meistens zu sehr liebevollen Eltern kommen. Aber man darf halt nicht ausblenden, und das wird ausgeblendet von Agenturen, die hier vermitteln, auf wessen Kosten passiert das. Herzlich willkommen bei Das Machtwort, dem Podcast über Feminismus, Frauen und Freiheit. Hier sprechen Claudia Gamon und ich zweimal im Monat über Themen, die Frauen in Österreich bewegen und wo politische Haltung gefragt ist.
Ja, herzlich willkommen, Henny, wieder mal auch im neuen Jahr. Es geht heute um ein heißes Thema, auch wo man so über Grundsätzliches diskutieren kann, wo wir uns bis zum gewissen Grad fundamental uneinig sind, aber vielleicht, ich habe es mir jetzt in der Vorbereitung eh auch gedacht, ich bin ja selber ein bisschen gespalten bei diesem Thema, aber ich finde es toll, auch über so ein Thema zu reden, das einen so anregt und wo man so über Grundsätzliches sprechen kann. Es geht nämlich um Leihmutterschaft.
Ja, und ich finde das ja eigentlich auch ganz nett, dass wir dem Zug der Zeit gerecht werden und gleich mal mit einem Konflikt starten ins neue Jahr und vor allem auch mit einem Thema, das sehr umstritten ist, nämlich eben der Leihmutterschaft, die ja übrigens kein modernes Phänomen ist. Also das gab es ja schon im alten Babylon, dass dann beispielsweise Dienerinnen für unfruchtbare Frauen Kinder ausgetragen haben, um Scheidungen zu verhindern. Wir sind ja beide nicht wahnsinnig bibelfest, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es sogar in der Bibel bei Rahel und Jakob vorgekommen ist. Jedenfalls Sprung ins 20. Jahrhundert. Ein US-amerikanischer Anwalt hat dann zum ersten Mal die Idee einer kommerziellen Leihmutterschaft aufgebracht und dann auch verfolgt. Die Idee war, dass einfach Frauen und kinderlose Paare miteinander vermittelt werden sollen und eben Schwangerschaften auch vertraglich geregelt werden sollen. Und da stehen wir heute eigentlich. Und normalisiert wurde das Thema Leihmutterschaft auch durch viele Hollywood-Größen. Promis, die ganz plötzlich Kinder hatten, ohne schwanger zu sein. Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, ich glaube auch die Hilton, ebenfalls ein Kind bekommen von einer Leihmutter. Das heißt, es wird auch normalisiert durch Promis.
Ja, es gibt ja auch ein paar so Begriffe, die wir vielleicht noch besprechen können, bevor wir ins Pro und Contra geben. Man unterscheidet, also das sind die Begriffe, die man in der Debatte einfach verwendet, zwischen kommerzieller und sogenannter altruistischer Leihmutterschaft und zwischen traditioneller und gestationeller Leihmutterschaft. In der kommerziellen Leihmutterschaft wird ein Vertrag abgeschlossen und man kriegt eine Bezahlung dafür. Die altruistische Leihmutterschaft unterscheidet sich dadurch, dass die Entschädigung beschränkt ist auf eine Aufwandsentschädigung für sogenannte angemessene Ausgaben, seien es medizinische Ausgaben, rechtliche oder Lebenshaltungskosten. Aber vor allem soll die Motivation eben keine finanzielle Vergütung sein. Und die andere Unterscheidung ist eben jene, die traditionelle, quasi die biblische Leihmutterschaft vor der modernen Medizin, wo die Leihmutter quasi auch ihre Eizelle zur Verfügung stellt und so eine genetische Verbindung zum Kind hat. Das ist aber in den meisten Ländern ganz, ganz, ganz stark eingeschränkt oder komplett verboten wegen der offensichtlichen Gefahr rechtlicher Probleme. Und die gestationelle Leihmutterschaft, da werden Eizellen gespendet und es wird dann In-vitro-Fertilisation verwendet und dann werden die Eier der Frau eingepflanzt. Ich habe jetzt aber auch bemerkt in der Recherche, es gibt keine oder kaum vergleichbare Zahlen oder internationale Statistiken, wie häufig das tatsächlich vorkommt. Man hat natürlich eben, wie du erwähnt hast, Henny, durch die Häufung in Hollywood das Gefühl, Leihmutterschaft ist sehr weit verbreitet. Ich denke aber, es ist nicht so. Also es ist jetzt kein Massenphänomen, auch weil es doch auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Aber es gibt ja grobe Unterschiede, vor allem zwischen Leihmutterschaft in der westlichen Welt, in Industrienationen und in anderen. In der EU ist Leihmutterschaft in den meisten Mitgliedstaaten verboten oder ausschließlich ganz, ganz eingeschränkt erlaubt, in der altruistischen Form. In den USA, wo eben die meisten Beispiele herkommen in der westlichen Welt, die wir jetzt kennen oder die man sonst aus den Medien kennt, ist es je nach Bundesstaat anders geregelt, in manchen sogar überhaupt nicht geregelt, was ich auch sehr seltsam finde. Es gab, wenn dann überhaupt, in den letzten Jahren einen Trend dazu, die Leihmutterschaft stärker einzuschränken. zum Beispiel in Indien, da gab es sehr viele negative Beispiele in den letzten 20, 30 Jahren, würde ich sagen, zu ausbeuterischen Praktiken und vor allem wegen ausländischen Kunden. Ich tue mir da schwer, was ist der richtige Begriff? Kunde, Klient, Patient? Ist schwierig,
ich
oder?
Ich denke, dass die, dass die Kunden nicht gerne Kunden genannt werden.
Ja, eh, aber wer sagt man?
Aber ich sage Kunden zu ihnen, aber sie sagen wohl Wunscheltern.
Okay, das ist aber wahrscheinlich auch nicht richtig. Anyhow, es gab, wenn dann überhaupt in den letzten, ich glaube, very recent, vielleicht in den letzten 2, 3 Jahren verstärkt wieder Diskussionen darüber, ob man es liberalisieren soll. In Deutschland hat zwischen 2023 und 2024 auch eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin getagt. Da ging es vordergründig eigentlich um die Reform des Schwangerschaftsabbruchsparagraphen in der deutschen Gesetzgebung, aber man hat sich auch die altruistische Leihmutterschaft angeschaut und vorgeschlagen, das ganz, ganz, ganz eingeschränkt zu erlauben, wenn zum Beispiel ein Verwandtschaftsverhältnis besteht zwischen Mutter und Wunscheltern. Soweit ich weiß, gab es aber keine Änderung der Gesetzeslage. Bitte korrigiere mich, aber es wäre mir nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist ein bisschen ignoriert worden, dass das in diesem Bericht auch drinnen war. Die Kommission hat zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass Eizellenspenden unter gewissen Voraussetzungen möglich gemacht werden sollen. Das ist ja in Österreich schon seit 2015 möglich. Ausnahmsweise sind wir hier in irgendeinem Thema mal irgendwo schneller gewesen. Sehr ungewöhnlich. Ja, somit zu den Fakten.
Ja, als klassisch konservatives Land sind wir ja in Reproduktions- und Fortpflanzungsfragen meistens wirklich ein Jahrhundert hinten nach. Außer bei der Leihmutterschaft, sag ich, weil ich bin einfach eine entschiedene Gegnerin der Leihmutterschaft. Ich finde, dass bei dieser ganzen Debatte immer nur das Bedürfnis der Eltern gesehen wird. Dass natürlich, die haben ein ganz großes Leid. Menschen, die einen Kinderwunsch haben und dieser Kinderwunsch erfüllt sich nicht, die tun sehr, sehr viel. Sie machen In-vitro-Behandlungen, sie nutzen jede Möglichkeit, greifen nach jedem Strohhalm. Es ist eine ganz große psychische Belastung, kein Kind bekommen zu können, wenn man doch so gerne Eltern werden möchte. Und ich verstehe das zutiefst. Aber die Debatte wird dann genau aus dieser Perspektive immer geführt. Entweder heterosexuelle Elternpaare, die kein Kind bekommen können, oder Single Moms, oder schwule Paare, die aus biologischen Gründen nicht auf klassischem Wege Eltern werden können. Was nie gesehen wird und immer unter den Teppich gekehrt wird, ist einfach die soziale Schieflage, die damit einhergeht. Das ist die Leihmutter, die das Kind austrägt. Wir wissen alle, Schwangerschaft ist sehr belastend für den Körper. Eine Schwangerschaft ist kein Normalzustand. Man muss sehr viel tun, auch um als Leihmutter in Frage zu kommen. Man muss Hormone nehmen, der Körper muss stimuliert werden, um beispielsweise Eizellen, die eingepflanzt werden, nicht abzustoßen. Man gibt seine Rechte ab als Leihmutter. Man unterwirft sich einem Vertrag. Und dieser Vertrag wird nie auf Augenhöhe geschlossen, sondern immer mit in einem Abhängigkeitsverhältnis, weil die Frauen das machen, weil sie Geld brauchen. Jetzt sage ich persönlich, wenn Frauen frei und selbstbestimmt, was, Klammer auf, äußerst selten der Fall ist, Klammer zu, auf Augenhöhe ihren Körper verkaufen, dann können wir auch über bestimmte Dinge sprechen. Aber es gibt einen guten Grund, warum man immer in Länder ausweicht, vor dem Krieg in die Ukraine, dann nach Georgien, dann eine Zeit lang Indien, da war das verboten, erlaubt, verboten. Und das zeigt ganz klar, dass sich die einen einen Wunsch erfüllen und die werden sicher zum größten Teil ganz hervorragende Eltern sein, aber immer auf Kosten von jemand anderem.
Ja, also weißt du was, ich verstehe, ich kann diese Position nachvollziehen. Ich glaube, es ist eine Güterabwägung in verschiedenen Bereichen und ich spreche nicht über das Gut, eigentlich den Kinderwunsch zu haben. Ich glaube, für mich muss ich das in dieser Debatte eigentlich komplett ausblenden, weil ich das aus der Perspektive einer Frau sehe, die eine Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, wir müssen natürlich unterscheiden, wie bei vielen anderen Debatten, wo es um die Autonomie der Frau geht, über ihren Körper selbst zu unterscheiden, dass wir ja immer unterscheiden zwischen Ländern der westlichen demokratischen Welt, wo es einen Rechtsstaat gibt, wo es vielleicht auch einen Wohlfahrtsstaat gibt, wo es einfach wenige Menschen gibt, die in dieser Situation sind, dass sie quasi ihren Körper verkaufen müssen, wie es ja in manchen Ländern vielleicht für viele Frauen ein Ausweg ist. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist wesentlich und so sehe ich es auch. Ich glaube nicht, dass Leihmutterschaft in irgendeiner Art und Weise vertretbar ist in Ländern, die diesen Kontext nicht haben. Auf gar keinen Fall. Und das sieht man ja auch in verschiedenen Beispielen. Ich habe das auch in den Recherchen bemerkt. Die New York Times hat ganz aktuell aus Dezember eine Geschichte über Leihmutterschaft in Georgien, die wirklich erschreckend ist, wie du sagst. Sind dort eben viele, früher hat das sehr oft in der Ukraine stattgefunden und jetzt sind quasi chinesische Agenturen dorthin nach Tiflis umgeschwenkt. Und es ist wirklich grauenhaft. Da geht es um thailändische Frauen, die dort hingebracht wurden, die einfach über den vollständigen Verlust ihrer Autonomie letztendlich berichten und sich vollkommen im Unklaren waren, was eigentlich mit ihnen passiert. Und viele dieser Frauen, die es in dieser Geschichte geht, sind letztendlich auch geflohen. Manche waren vorher schon Opfer von Zwangsprostitution und haben das auch verglichen, dass es für sie ähnlich ist. Aber ich glaube, es wäre einfach nicht sachlich, das mit der Situation von Leihmüttern zum Beispiel in Amerika zu vergleichen oder schon gar nicht mit in bestimmten Bundesstaaten.
Ja, ich würde das gerne vergleichen, möchte aber kurz noch auf dieses Beispiel eingehen. Das bedeutet, dass eine chinesische Mafia thailändische Frauen entführt hat oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Georgien gebracht hat, um sie dort zwangsweise als Leihmütter auszubeuten. Das zeigt ja schon, dass das ein globaler Markt ist mit sehr viel hoher Kriminalität. Und es erinnert mich auch an einige Artikel, die ich gelesen habe, dass durchgeknallte chinesische Milliardäre sich nun, und zwar oft im Dutzend, Kinder produzieren lassen von Leihmüttern, meistens männlich, um dann sozusagen, also Elon Musk hoch 10, ihr Vermögen, ihr Erbe weitergeben können an Kinder, die eben die eigenen Gene in sich tragen und derer es viele gibt, weil man selber offenbar so relevant ist, dass man A, seine Gene weitergeben muss und B, das sehr oft. Wo übrigens, kleiner Sidestep, das ist mir halt aufgefallen, wann immer ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, es geht offenbar auch bei Leihmutterschaft ganz oft darum, die eigenen Gene weiterzugeben. Weil es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann eine Auslandsadoption machen, ich kann unter erschwerten Bedingungen eine Inlandsadoption vornehmen, ich kann mich um Pflegekinder kümmern, ich kann die Kinder anderer Menschen gern haben, ich kann sie lieben, aufziehen und pflegen und mich um sie kümmern und auch Eltern werden für sie. Aber offenbar ist es Menschen extrem wichtig, dass es die eigenen Gene sind. Und wenn man sich das genauer anschaut, sind es immer die Gene des Mannes, die weitergegeben werden. Weil ja die Eizelle entweder der Leihmutter genommen wird oder die Eizelle der Spenderfrau. Aber das Sperma kommt immer vom Mann.
Naja, nein. Also das ist mir zu verkürzt, Henny, weil es ist ja oft nicht so. Es geht ja auch oft wirklich um Heteropaare, die selber, wo es trotzdem auch mit der Eizelle der Frau funktioniert. Ich meine, natürlich geht es darum, und vor allem bei homosexuellen Paaren, es sind halt zwei Männer. Aber ich glaube, da sprechen wir jetzt wieder um die Motivation jener, die Kinder haben wollen und weniger aus der Perspektive der Leihmutter. Und ich glaube, man kann verschiedene Motivationen unterstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Motivation jener, die Leihmutter in Anspruch nehmen, relevant ist, um darüber zu entscheiden, ob die Leihmutter das machen darf oder nicht.
Nein, aber es fällt mir natürlich auf als Feministin, dass es einfach immer darum geht, auch männliche Gene weiterzugeben, die man halt persönlich als besonders relevant auch offensichtlich betrachtet.
I don't know, das ist mir jetzt ein bisschen zu bunt, Henny.
Okay, aber wir haben ja gesagt, wir streiten heute.
Aber ich habe auch noch eine weitere Problematik gesehen. Also nach der Recherche ist mir jetzt klar, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist es überhaupt nicht zu regulieren, weil es wird stattfinden. Das ist vielleicht auch aus der Natur gegeben, Menschen wollen Kinder, manche Frauen wollen ihren Körper zur Verfügung stellen. Wenn man es nicht reguliert, wird das passieren und kann auch Probleme verursachen. Zum Beispiel in Kambodscha wiederum eine New York Times Recherche. Ihr merkt, ich habe über Weihnachten mein Abo wirklich intensiv genutzt. Also dort ist es sehr schlecht reguliert oder wenig reguliert. Frauen dazu gezwungen wurden, die Kinder, die sie ausgetragen haben, als Leihmütter aufzuziehen, weil die Männer quasi, die das in Auftrag gegeben haben, verhaftet wurden, aus verschiedenen Gründen, unter anderem auch, weil die Leihmutterschaft, aus welchen Gründen auch immer, nicht legal war. Aber dann letztendlich die Frauen, die dann auch gesagt haben, sie lieben diese Kinder auch, obwohl es nicht ihre biologischen Kinder waren, sie dann also erst recht danach trotz alledem, obwohl man immer sagt, sie sind ja nicht die Mütter dieser Kinder, aber doch dann, weil sie auch bis zu einem gewissen Grad die Mütter dieser Kinder waren, gezwungen wurden, sie aufzuziehen. Und das war eine, also es ist durch die ganze Geschichte hat sich einfach gezeigt, auch in diesem Fall, Kambodscha natürlich auch kein westlicher Industriestaat, aber doch wie schwierig die Gefühlslage auch dieser Frauen war, weil auf der anderen Seite, sie haben gelernt, diese Kinder zu lieben, als hätten sie sie auch adoptiert. Und es war natürlich auch die Erfahrung, sie auszutragen und sie zu gebären. Aber natürlich emotional ein Wahnsinn, die Frauen dem auszusetzen, auch mit der Geschichte. Sie waren darauf eingestellt, dass das nicht ihre Kinder sein werden und dann zum Schluss auch eine abstruse Haltung als Staat, dann diese Frauen, was ist, wenn sie es nicht machen wollen würden, aber letztendlich natürlich die Frauen, die sind die immer letztverantwortlich sind für die Kinder.
Also man sieht ja auch an diesem Beispiel, dass es am Ende die Frauen sind, die sich dann um diese Kinder kümmern. Es gibt ja auch viele andere Fälle, wo Frauen zu Spätabtreibungen gezwungen werden, weil das Kind eine Behinderung aufweist oder wo die Kinder nicht abgeholt werden, weil sie eine Behinderung haben oder manchmal auch das falsche Geschlecht. Das heißt, Kinder werden hier einfach zur Ware gemacht. Sie werden verkauft und wie gesagt, das ändert nichts daran, dass diese Kinder meistens zu sehr liebevollen Eltern kommen, die sicher einen großartigen Job machen auch als Eltern. Aber man darf halt nicht ausblenden und das wird ausgeblendet von Agenturen, die hier vermitteln, auf wessen Kosten passiert das. Und das sind die Kosten der Frau, aber es sind auch die Kosten des Kindes. Denn auch Kinder haben ein Recht zu wissen, woher komme ich. Man hat das gemerkt bei den ersten Samenspenderkindern, die ja in den USA in den 70er Jahren auf die Welt kamen. Da hat man gesagt, das ist ein bisschen fishy oder die Kinder schämen sich dann vielleicht dafür. Wir müssen alles tun, damit die Kinder nicht erfahren, auf welche Art und Weise kamen sie zur Welt. Das heißt, wir löschen die Daten und wir sagen das den Kindern nicht. Die Kinder haben das aber sehr oft gespürt und haben sich irgendwann einmal auf die Suche gemacht. Die wollten wissen, was viele Menschen einfach wissen wollen. Wo komme ich her? Was sind meine Wurzeln? Und konnten das dann nicht herausfinden. Und das war so ein Trauma für viele Kinder, weshalb man auch die Praxis geändert hat und heute sagt, Kinder auch von Samenspendern, die dürfen wissen und sollen erfahren, wo komme ich her, was sind meine Wurzeln. Übrigens in Österreich haben Kinder auch diese Rechte, aber die zuständigen Krankenhäuser, die auch die Samen zur Verfügung stellen, die legen sich das sehr häufig sehr quer, weil ja die Samenspender gar nicht wollen, dass dann plötzlich ganz viele Kinder bei ihnen auf der Matte stehen und sagen, hey Papa, ich würde dich gerne kennenlernen.
Ja, Entschuldigung, dann mache ich es halt nicht, oder? Das verstehe ich dann auch wieder nicht. Dann werde ich halt nicht Samenspender. Auch schräg, oder?
Ich glaube, da man ist, also erstens mal kriegt man ein bisschen ein Geld, darum geht es aber, glaube ich, nicht, weil es ist wirklich auf Taschengeldniveau, sondern es geht auch darum, meine Gene sind relevant und ich stelle sie der Welt zur Verfügung, bin hier quasi altruistisch auch unterwegs und mein Samen ist stark, er wird sich in der Welt verbreiten. Ich wollte aber noch was sagen zum Thema, weil du das eigentlich vorhin angesprochen hast, dass es eben nicht ordentlich geregelt ist. Es gibt eben so viel Graubereiche. Ich weiß, dass vor dem Einmarsch der Russen 2024 war ja die Ukraine als sehr armes Land Hotspot für europäische Wunscheltern, um sich hier von einer Leihmutter auch die Kinder austragen zu lassen. Und wir haben hier eine Botschaft in Kiew und natürlich ist es nicht erlaubt, Leihmutter in Anspruch zu nehmen. Also man darf auch als österreichisches Paar nicht einfach in die Ukraine fahren und sagen, hier, Agentur, gib der Leihmutter Geld, die soll jetzt unser Kind austragen. Aber dann gibt's ja auch noch die Realität. Was passiert, wenn hier einfach zwei Eltern mit einem Neugeborenen auftauchen in einer Botschaft oder einem Konsulat und sagen, das ist unser Kind. Hier, wir haben auch die Papiere, es ist in der Ukraine zur Welt gekommen, die Behörden haben bestätigt, das ist unser Kind. Natürlich wissen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Botschaft oder im Konsulat ganz genau, auf welche Art und Weise dieses Kind zur Welt gekommen ist und dass es nicht erlaubt ist. Aber was sollen sie denn machen? Sollen sie sagen, gute Frau, wir schauen jetzt mal nach bei Ihnen, ob Sie vor kurzem ein Kind zur Welt gebracht haben? Nein, und vor allem, man verursacht ja auch so viel Probleme. Was passiert mit diesem armen Kind? Also hat man einfach ganz oft weggeschaut und hat gesagt, gut, Stempel drauf, danke, ihr werdet super Eltern sein, weil man nicht wusste, wie man dieses Thema sonst lösen sollte.
Ja, aber weißt du, wie das jetzt auch in, hast du ein Beispiel dafür oder vielleicht schon gehört, wie das jetzt in Italien gehandhabt wird, weil sie ja in Italien das explizit jetzt auch so verboten haben, dass quasi jedenfalls italienische Staatsbürger das auch nicht im Ausland in Anspruch nehmen dürfen, was ja, glaube ich, in Österreich gar nicht so explizit geregelt ist.
Es ist bei uns nicht so explizit geregelt, deshalb surft man da einfach so durch und alle drücken die Augen zu, weil es ja nicht so viele Fälle sind. Es ist ja nicht so, dass da Hundertschaften jedes Jahr auf diese Art und Weise shady zu Wunscheltern werden. In Italien ist man jetzt besonders strikt. Meloni hat hier ein extrem strenges Gesetz auf den Weg gebracht und das wiederum führt auf der anderen Seite zu Problemen, dass dann auch viele Kinder gar keine Eltern mehr haben. Das kann ja auch keine Lösung sein.
Ja, man kann halt nicht in Italien leben. Das ist die Konsequenz, oder? I guess. Ja. Aber ich möchte explizit, weil ich hier auch die andere Position einnehme und in dem Fall darüber berichten möchte, auch was die Erfahrungen natürlich sind, eben in demokratischen westlichen Staaten wie der USA, wo es eben viele Bundesstaaten gibt, wo sowohl die altruistische als auch die kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist. Und ich bin da genauso auf viele Erfahrungsberichte gestoßen über Frauen, die in den meisten Fällen selber schon Kinder haben. Das finde ich auch wiederum interessant. Und da gab es eine Geschichte. Letztes Jahr eine Kindergartenpädagogin in einer katholischen Einrichtung wurde gekündigt, weil sie Leihmutter geworden ist und hat ihre Motivation so beschrieben. She believed that surrogacy aligned with the Catholic value of generosity. In my heart, I don't see it any different than someone who needs a pacemaker or a prosthetic leg, she said. It's a form of science, so I don't see the harm behind it. Sie ist offensichtlich auch eine sehr emanzipierte Frau gewesen, sehr gebildet, die das bewusst eingegangen ist. Ich sage das auch offen, ich kenne auch Paare, die diesen Prozess durchgemacht haben und die sehr positive Erfahrungen damit gemacht haben. Und letztendlich ist es das eine Argument der Realität. Es gibt Paare, die, wie du erwähnt hast, aus verschiedenen Gründen keine biologischen Kinder haben können und denen das enorm wichtig ist. Und dank der Wissenschaft gibt es auch einen Weg, wie man dorthin kommt. Und das führt uns dann zu den ethisch-politischen Fragen, die aber, und da möchte ich wieder betonen, da finde ich die Motivation jener Paare, die das machen, komplett irrelevant, um das zu bewerten, wie man das sieht. Die Frage, wie geht es der Leihmutter? Und was ist deren Position und wie schaut es um ihre Autonomie aus und um ihre Situation, um ihre Stellung in der Gesellschaft, um ihre Gründe auch, weshalb sie so etwas machen würde?
Ja, also du beschreibst das ja auch sehr schön. Es gibt unterschiedliche Motive, es gibt unterschiedliche Ausgangslagen, aber man darf halt auch nicht ausblenden, dass das wenige Einzelfälle sind und grosso modo es vor allem mit einer sozialen Schieflage zu tun hat.
Ja, aber sind das wenige Einzelfälle? Ich muss jetzt ein bisschen reingehen, Henny, weil ich glaube, ich muss heute ein wenig mit dir streiten, weil ich finde, du bist ein bisschen unsachlich in dieser Debatte, weil es ist... Ehrlicherweise war es für mich auch in der Recherche nicht nachvollziehbar, sind es wenige Fälle, sind es viele Fälle. Es gibt einfach keine Daten dazu. Das heißt, ich kann weder das eine noch das andere behaupten. Aber genauso finde ich nicht, dass es in den USA wenig Geschichten über Frauen gibt, die das wirklich überzeugt auch so berichten. Man kann ihnen das glauben oder man kann ihnen das nicht glauben, aber das ist wie in vielen anderen Fällen. Warum soll ich das dieser Frau nicht glauben, wenn sie sagt, ich mache das aus freien Stücken?
Ja, freie Stücke ist ein gutes Stichwort. In dem Fall auch. Es gibt natürlich auch gerade in den USA viele evangelikale Christen, die sagen, Selbstaufopferung, das ist eine Tugend. Ich habe selber schon viele Kinder und ich möchte jetzt einer anderen christlichen Familie, die keine Kinder bekommen können, es ermöglichen, selber auch Kinder zu bekommen und ich stelle mich deshalb als Leihmutter auch zur Verfügung. Das ist meine Berufung, das ist Opfer, das ist Nächstenliebe. Das können Sie gerne machen, denn das ist, also man kann sich immer die Frage stellen, wie weit ist man selbstbestimmt, wenn Religion einen bestimmt, aber ja, Sie treffen diese Entscheidungen. Aber es ist trotzdem etwas, wenn man das im weltweiten Vergleich sieht und ja, es gibt zu wenig Daten, weil nämlich auch die Agenturen keine Daten rausrücken. Das hat ja auch damit zu tun, dass die Agenturen, die hier vermitteln, die sagen nicht, hey, wie oft kommt es eigentlich zu Spätabtreibungen? Wie viel kommt denn im Endeffekt wirklich bei den Frauen an? Wie viel spart sie, also wie viel Geld bleibt denn eigentlich bei euch hängen? Die sind diejenigen, die diese Evidenz liefern könnten und sie tun es nicht aus guten Gründen, weil, und das ist halt meine Unterstellung, weil das Ergebnis einfach nicht schön wäre.
I don't know, darüber können wir nur mutmaßen, aber der einzige Weg, das herauszufinden wäre, wenn es seriös reguliert wäre, dann könnten wir das auch wissen, also quasi mir geht es jetzt gar nicht darum, erlauben wir das in Österreich oder nicht. Ich will ehrlicherweise gar nicht in diese Debatte abdriften, aber quasi mein Wunsch wäre an jene Staaten, die das ermöglichen, bitte macht es dann halt auch so, dass wir was daraus lernen können oder zumindest was darüber erfahren, wie es den Frauen geht. Also das kann ich dann am wenigsten nachvollziehen, aber das ist halt, gut, Regulierung in den USA ist so oder so ein interessantes Thema, weil da wird einfach gerne mal gesagt, ja, mein Gott, soll halt jeder tun, wie er will. Mit den Konsequenzen muss dann auch jeder leben.
Ja, und du darfst eins nicht vergessen, in den USA ist halt auch Krankenversicherung ganz anders strukturiert als bei uns und super teuer. Das heißt, wenn ich, selbst wenn ich das altruistisch mache in den USA und mich als Leihmutter zur Verfügung stelle, dann habe ich über einen langen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum, bin ich krankenversichert, beziehe eine Form des Einkommens, weil es ist ja nicht nur so, dass die 9 Monate Schwangerschaft finanziert werden, sondern auch davor und danach. Mhm. Und das war übrigens für die Inderinnen, bevor Indien das verboten hat, ein gutes Argument, sich für sich rauszukommen aus Indien, aus dieser Gesellschaft, die von Kasten geprägt worden sind, aus dieser Armut, weil der Deal war, pass auf, du kommst in die USA, wir versichern dich, du kriegst ein Dach über dem Kopf, du kriegst ein bisschen eine Zuwendung, die heißen halt nicht Einkommen, aber du kannst davon leben. Du trägst für uns das Kind aus und gleichzeitig kannst du dann schauen, dass du dir ein neues Leben in den USA aufbaust. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man das so macht, aber es heißt noch lange nicht, dass man das gut findet. Und ich finde es eben nicht gut, weil ich finde, es gibt einfach auch Grenzen der Selbstbestimmung und das machen wir auch gesetzlich. Wir dürfen ja auch zum Beispiel unsere Organe nicht verkaufen.
Ja, aber wir dürfen freiwillig einen Teil unserer Niere spenden zum Beispiel. Das geht. Das ist altruistische Organspende, das gibt es und das darf ich machen. Es wäre aber vollkommen irre, wenn man sagt, altruistische Leihmutterschaft und man darf das machen, aber nur unter der Voraussetzung, die Frau darf gar nichts dafür kriegen. Das fände ich dann, das ist ja, wäre doch auch abstrus, nicht?
Naja, ich bin ja der Meinung, sowieso, also wenn wir darüber sprechen, dass Leihmutterschaft erlaubt und gestattet sein soll, unter ganz engen, strengen Regeln, dann auf gar keinen Fall altruistisch. Weil warum sollen Frauen schon wieder was gratis machen? Die sollen ordentlich verdienen.
Okay, das ist jetzt spannend. Jetzt kommen wir in die spannenden Gefilde. Ich glaube, es ist auch gut, ein bisschen kurz, ich meine, bevor wir zu lang werden, aber ein bisschen Zeit mit diesem philosophischen Teil zu verbringen. Und wie wir schon bei der Kopftuchdebatte gesagt haben, sehr schade, dass wir kein Religionskritik-Podcast sind, ist an dieser Stelle gesagt, sehr schade, dass wir kein Philosophie-Podcast sind, weil es geht ja letztendlich um diese Bewertung, gibt es den freien Willen überhaupt? An dieser Stelle soll empfohlen sein, der Podcast von Sam Harris, der sehr gerne über dieses Thema spricht, gibt es den freien Willen überhaupt? Spoiler Alert, er sagt nein, aber er hat immer wieder ganz viele Gäste in seinem Podcast, die sagen ja, auf jeden Fall. Aber ich würde das genauso wie die Endlichkeit des Lebens und die Unendlichkeit des Universums einfach ausblenden, weil einem sonst der Kopf explodiert, diese grundsätzliche Frage. Und wir sind ja keine Philosophinnen. Aber es geht um die Autonomie und bis wie weit erlauben wir in unserer liberalen Gesellschaft, dass Menschen frei über ihren Körper verfügen können. Und ja, es gibt Einschränkungen, die irgendwie logisch sind. Es ist ja auch jeder, um das ein wenig auf die Spitze zu treiben, dieses Argument, ja auch jeder verpflichtet, den Nächsten davor zu bewahren, zum Beispiel Selbstmord zu begehen. Also wenn ich das sehe, dann bin ich verpflichtet, dieser Person zu helfen und das zu stoppen, dass der mit seinem Körper tut, was er will, aus guten Gründen. Das heißt, man hat keine absolute Autonomie über den Körper, das ist ja auch ein interessanter Startpunkt, aber wir diskutieren natürlich in der feministischen Debatte sehr viel darüber, wie viel Autonomie soll die Frau explizit über ihren Körper haben, weil es nun einmal was anderes ist und dieser Körper anderes kann als der männliche Körper. Spannende Ausgangslage, weil wir diese Superkräfte haben mit Gebärmutter und so weiter. Ich glaube, ich will das gar nicht vergleichen, aber es hat ein bisschen mit dieser Autonomiedebatte zu tun, dass es ja auch eine sehr kritische Bewegung gibt in Richtung Fundamentalopposition gegen Sexarbeit und sich das ja auch oft hier nicht vermischt, aber dass sich oft deckungsgleich sind, diese Gruppen gegen Leihmutterschaft, auch gegen Sexarbeit ganz in Fundamentalopposition. Und der Gedanke, der dort herkommt, ist ja meiner Meinung, und das ist jetzt in dem Fall meine unsachliche Unterstellung, dass den Frauen unterstellt wird, dass es unmöglich ist, dass sie eine tatsächlich freie Entscheidung treffen können. Und da habe ich einfach eine andere Haltung. Genauso wie es sein muss, es kann ja auch sein, dass es eine dumme Entscheidung für sie ist. Kann ja sein, dass es eine schlechte Entscheidung ist. Und mir geht es explizit nicht um die Entscheidungen, die getroffen werden, aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit, aus der Verzweiflung heraus. Ich muss das tun, ich muss meinen Körper verkaufen. Mir geht es um die freie Entscheidung, weil ich das will. Und ich finde, es ist letztendlich auch das Recht, in der liberalen, freien Gesellschaft auch schlechte Entscheidungen zu treffen, auch schlechte Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen, die den eigenen Körper betreffen. Das muss irgendwie möglich sein. Und glaube in dem Fall, und das ist dann meine Haltung schlussendlich dazu, und deshalb bin ich auch auf der Seite derer, die sagen, die altruistische Variante, ich kann aber dein Argument teilweise auch sehr gut nachvollziehen, die sagt, wenn, dann aber schon, wenn man was dafür gezahlt kriegen, eigentlich auch, ja, spannend, dass ich sage, die Autonomie der Frau ist in meiner Entscheidungsmatrix höher gewertet als die Gefahren, die entstehen können, in dem Kontext, wir sind in einem liberalen, demokratischen, freien Rechtsstaat und Wohlfahrtsstaat.
Und da gibt es eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, oder wo ich mir eine Debatte darüber vorstellen kann. Mhm. Nämlich, wenn wir sagen, eine österreichische Frau kriegt für eine andere österreichische Frau, also wir knüpfen uns auch an die Staatsbürgerschaft, in Österreich ein Kind. Und kriegt im Idealfall das auch noch ordentlich bezahlt. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir da anfangen, darüber zu diskutieren und auch die Debatten überwinden, die besagen, soziale Schieflage, die gibt's natürlich auch in Österreich, aber in einer ganz, ganz anderen Dimension. Aber was wir dann auch noch mitdiskutieren müssen, ist natürlich auch die Perspektive des Kindes. Wie regeln wir das? Wird dann, wie es jetzt auch der Fall ist, dafür gesorgt, dass Leihmutter und Kind auf gar keinen Fall miteinander zu tun haben? Manchmal übrigens schon, aber in den meisten Fällen haben sie nichts miteinander zu tun. Wird das dann hier anders geregelt? Denn, was ganz oft in der Debatte gebracht wird, na ja, aber wenn die eine Schwester für die andere Schwester ein Kind austragen möchte, weil die eine Schwester eben nicht selber auf natürlichem Wege oder auf gar keinem Wege Mutter werden kann, sonst, das halte ich halt für sehr konstruierte Beispiele, aber man kann auch von konstruierten Beispielen aus wegdiskutieren und kann sagen, ja, dann schauen wir uns das einmal an. Besprechen wir das, weil wir wollen das Ding einen ordentlichen Rahmen haben, dass nicht die Mafia dran arbeitet, dass nicht einfach shady Agenturen hier mit ihrer wolkigen Marketing-Herzerln dran verdienen, sondern dass das ein Business. Und wir regeln es wie andere Geschäfte auch. Da wird die Wirtschaftskammer wahrscheinlich gleich einschreiten und sagen, machen wir mal ein eigenes Cluster auf hier. jedenfalls, da, ich kann mir vorstellen, darüber die Debatte zu führen, aber eben auch die Perspektive des Kindes dann jedenfalls auch in dieser Debatte mitzunehmen. Und ich hätte ja so zum Schluss schon auch noch einen Philosophen, der mir spontan dazu einfällt, Kant, der sagt, oder sagte, alles hat entweder einen Preis oder eine Würde. Und wenn wir es schaffen, Preis und Würde zusammen zu bringen, gemeinsam zu denken, einen guten Rechtsrahmen zu finden, dann bin ich gerne bereit, hier mitzudiskutieren.
Ja, es ist ja wie, wenn wir ankündigen, wir streiten. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir irgendwie wieder Common Ground finden, aber das ist umso besser, umso besser. Deshalb sind wir bei einer liberalen Partei und nicht sonst irgendwo. Ich glaube, das war mega spannend und lang genug wahrscheinlich und würde das an dieser Stelle beenden und das so zusammenfassen. Ich glaube, wir sind uns beide vollkommen bewusst und haben jetzt auch viele Beispiele vorgetragen, wie das in vielen Teilen dieser Welt Leihmutterschaft zur Ausbeutung von Frauen führt und es keinen Grund gibt, dieses Problem zu verkleinern, zu verniedlichen, was auch immer oder überhaupt unter den Teppich zu kehren. Aber dass die philosophische Debatte darüber, wo die Autonomie über den eigenen Körper endet, eine interessante, aber jedenfalls feministisch wichtige ist. Und ich denke, dieses Thema wird nicht kleiner werden, wäre jetzt meine Vermutung. Ich weiß nicht, was deine Prognose ist, wie oft oder wie viel öfter wir noch darüber sprechen werden, ob man in Europa in Richtung einer sanften Liberalisierung geht oder ob es eher in die andere Richtung gehen wird. Weil zum Schluss zu deinem Beispiel auch noch, ja, quasi, wie schaut es mit den Kindern aus? Das ist jetzt etwas, das wäre ausufernd, wenn wir dieses Ding jetzt auch noch aufmachen würden und dann müssten wir heute 2 Stunden diskutieren. Aber es ist ja in manchen Bereichen, wenn es in dem Fall IVF ist und es ist zum Beispiel eine Eizellenspende wiederum von jemand anderes, ja eine andere Situation als bei einer Adoption zum Beispiel, wo man ein Recht darauf hat oder das zumindest nachvollziehen kann als Kind irgendwann, wer sind meine biologischen Eltern, wenn die Leihmutter tatsächlich nicht die biologische Mutter ist. Eine spannende Frage. Und vielleicht auch für manche hier ein bisschen Freaky Science, wo sie sich unwohl fühlen. Kann ich auch verstehen. Für mich ist es unfreaky Science. Ich finde es eigentlich spannend, dass es auf jeden Fall, unabhängig von jeder moralischen Bewertung, spannend und beeindruckend, dass das funktioniert, auch dass das geht und wie weit die Medizin in diesem Bereich ist. Ja, aber was ist deine Prognose? Wird das mehr ein Thema oder weniger ein Thema? Und gerne auch widersprechen nochmal zur Zusammenfassung, falls wir irgendwann zu einem Ende kommen.
Meine Prognose ist ja, es wird ein großes Thema werden. Warum? Weil die gesamte westliche Hemisphäre ein riesiges demografisches Problem hat. Das ist nicht nur bedingt durch den Krieg, wo Soldaten als Kanonenfutter sterben oder auch leider viele Zivilistinnen und Zivilisten, sondern einfach, weil wir zu wenig Kinder bekommen. Und dann stellt sich die Frage, wo kommen diese Kinder her? Da gibt es viele Möglichkeiten, die auch von merkwürdigen Regierungschefs auch ausprobiert werden, wie zum Beispiel Zugang zu Verhütungsmitteln zu verhindern, Sexualkundeunterricht abzuschaffen, Abtreibung zu verunmöglichen etc. In dem Irrglauben, dann würden Frauen mehr Kinder bekommen. It's not gonna happen. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, wer kann denn unser demografisches Problem besonders gut lösen? Wen wollen wir denn als Eltern haben? Dann kommt man relativ schnell drauf, gebildete Menschen mit hohem Einkommen, das wäre eigentlich ganz cool, weil die erzeugen wieder Kinder, die gebildet sind und ein hohes Einkommen haben. Also ein ganz eigenartiger, aber Gedanke, der einfach dann dem auch zugrunde liegt. Und dann ist man relativ schnell einmal auch bei der Leihmutterschaft. Das heißt, dieses Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Deshalb finde ich es gut, dass wir darüber sprechen, dass wir uns auch Gedanken machen und einmal sortieren, weil das einfach kein einfaches Thema ist. Einfach kein einfaches Thema, sondern etwas, wo man einfach viel drüber nachdenken muss, Positionen abwägen muss, Zielkonflikte auch aushalten muss, um letztendlich zu schauen, ob man nicht eine gelingende Lösung findet. Und ich glaube, dass noch ein Punkt wichtig ist, wir müssen aufhören als Gesellschaft, kinderlose Eltern als egoistisch darzustellen. Weil wenn kinderlose Eltern, oft medial zum Beispiel, als egoistisch dargestellt werden...
Also kinderlose Eltern oder einfach kinderlose Menschen?
Kinderlose Menschen, Entschuldigung, ja, kinderlose Menschen. Wenn kinderlose Menschen als egoistisch dargestellt werden, bedeutet das ja auch, dass der Druck noch größer wird, Kinder zu bekommen, koste es, was es wolle. Um sich zumindest dieser Zuschreibung zu entziehen und sich nicht ständig rechtfertigen zu müssen. Ja. Was mir abschließend wichtig ist mir, dass wir ein Umfeld schaffen würden, wenn ich im Konjunktiv sprechen darf, wo man wirklich autonome Entscheidungen treffen kann. Und autonome Entscheidungen, die brauchen Information, die brauchen Alternativen und sie brauchen Freiheit. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich mir vorstellen, hier auch von meiner Position abzurücken.
Also das war ja nicht einmal mein Ziel heute, Henny, überhaupt nicht. Aber das ist nicht mega spannend. Ich bin ja quasi, bei mir ist es in der Recherche, manchmal ist mir unwohl geworden, weil meine Position war immer schon, ich bin der Meinung, die Autonomie der Frau ist wesentlich und jede Frau soll diese Entscheidung einfach für sich selbst treffen können und wir müssen das gesetzlich ermöglichen in altruistischer Form. Und ich bin froh darüber, dass es die Möglichkeit auch wissenschaftlich gibt, das überhaupt hinzukriegen. Aber natürlich auch erschreckend in der Recherche, was teilweise im Rest der Welt passiert. Wirklich, es war für mich beklemmend, auch diese Geschichten zu lesen, wiederum wie Frauen in manchen Teilen der Welt, und das ist ein Beispiel von vielen, einfach als Ware gelten, als Objekt. Und ich finde es schön, dass du diesen Punkt jetzt auch zum Schluss machst. Es geht darum, generell, und das sind so viele Themen, die wir in diesem Podcast haben, dass wir nur dann eine freie Gesellschaft sind, wenn wir es auch schaffen, dass Frauen in voller Autonomie leben können und frauenfrei leben können. Vielleicht auch überhaupt ein guter Indikator, wie frei ist mein Staat eigentlich? Schau, wie gut es deinen Frauen geht und wie frei sie eigentlich sind.
Das finde ich ein großartiges Schlusswort und deshalb darf ich mich auch in deinem Namen verabschieden. Danke für das Gespräch, danke euch fürs Zuhören. Das war das Machtwort, der Podcast von Henny Brandstötter und Claudia Gamon. Und hier reden wir über Frauen, Feminismus und Freiheit. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wenn ihr Feedback habt, Fragen, Beschwerden oder Anregungen, dann schreibt uns.